Herr Lohner, wir stehen hier im Süden Berlins im Naturpark Schöneberger Südgelände. Wir sind schon ein bisschen reingelaufen. Es ist ja ein sehr spannendes Gelände. Was ist das denn hier eigentlich?
Das ist eine alte Bahnbrache, die der unglücklichen Geschichte Berlins der letzten 100 Jahre geschuldet ist. Das heißt, das ist ehemaliges Reichsbahngelände, was, da es im Westen Berlins lag, von niemandem genutzt und betreten werden durfte. Die Natur hat sich dieses Reichsbahngelände zurückerobert. Das heißt, zwischen den Gleisen sind Birken hochgekommen, Pappeln etc. Und irgendwann wurde das von Berliner Botanikern und Naturschützern erkannt und man hat über viele Jahre halblegale Kartierungen hier durchgeführt von wirklich allen Artengruppen, von Libellen bis Gefäßpflanzen, Laufkäfern etc. Und das war die Basis dann dafür, dass so kurz vor der Jahrtausendwende das Gebiet als innerstädtisches Landschaftsschutzgebiet und in Teilen auch Naturschutzgebiet geschützt wurde. Das läuft unter Naturpark Südgelände und ist also wirklich die erste Wildnis, Stadtwildnis, die als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde.
Es ist ja wirklich spannend. Wir stehen jetzt hier genau an der Grenze. Hier geht das Naturschutzgebiet in Berlin los. Vor uns die Birken, man hört sie so ein bisschen im Hintergrund rauschen. Auch die Bahnstrecke, die Hauptverkehrsstrecke nach Süddeutschland runter bis nach München, wo wir jetzt hochgekommen sind. Und auf dem Weg hierher sind wir auch an einer alten Dampflok vorbeigefahren. Also dieser historische, dieser kulturelle Hintergrund ist ja überall präsent, noch erlebbar.
Ja, das ist, das Schutzgebiet ist nicht ohne seine Historie zu denken. Und man kann es eigentlich auch nicht ohne die Historie rüberbringen. Man sieht sie ja überall. Das heißt, diese ganzen Relikte der ehemaligen Bahnindustriekultur, die wurden, soweit es geht, erhalten. Und die sind natürlich vor allem für Kinder ziemlich spannend, weil man da, auch wenn man es nicht darf, natürlich sehr gut rumkrabbeln kann. Und letztendlich ist es ein Beispiel dafür, dass also unsere Landschaft immer Kulturlandschaft ist und auf jeden Fall in jeder Großstadt gibt es keine Landschaft, die reine Naturlandschaft ist. Das ist Kulturlandschaft.
Jetzt hat man ja immer Angst, wenn der Mensch in so ein Schutzgebiet reingeht, ob jetzt Naturschutz oder Landschaftsschutzgebiet, dass dann was kaputt geht, dass unwiederbringlich verloren ist. Ist das denn hier nicht so? Also Sie haben gerade gesagt, Naturerlebnisgelände für Kinder vor allem, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Erwachsene das spannend finden, hier durchzulaufen.
Das stimmt auf jeden Fall, dass Erwachsene das auch spannend finden. Also man hat natürlich, wie in allen Schutzgebieten, seriöserweise auch hier Pfade angelegt, auf denen man gehen kann und versucht, die Menschen um die wertvollen Trockenrasenreliktstandorte noch rumzuführen. Aber natürlich kontrolliert kein Mensch irgendwelche Jungsgruppen, die sich seitwärts ins Gebüsch schlagen und mal erkunden, wie man auf Bäume hochklettert oder so etwas. Und es gibt definitiv keine einzige Meldung, dass durch diese wilde und anarchische Nutzung irgendeine Art hier ausgestorben wäre. Diese anarchische Nutzung, die führt eher dazu, dass sie die Akzeptanz für das Gebiet in der Bevölkerung erhöht, einfach weil die Jungs oder auch die erwachsenen Leute das gut finden, hier zu sein.
Es ist ja neben dem Naturaspekt hier auch dieser Kulturaspekt über den historischen Hintergrund, die Bahnnutzung, noch sehr präsent. Wir sind durch ein Kunstareal gelaufen. Was passiert denn dort?
Naja, das, die Betreibergesellschaft hier, eine städtische Grün Berlin GmbH, die hat einen eigenen Bereich Kunst- und Kulturmanagement. Das heißt, sie ist zuständig für eine Reihe von Parks in Berlin und je nach Eigenart der Parks wird versucht, mit den Parks auch Kunst und Kultur zu vermitteln oder das zusammenzubringen sozusagen, weil ich glaube, dass schon solche Parks ganz besondere Kunstangebote überhaupt erst ermöglichen, die man in einer normalen Galerie oder sonst wo einfach nicht anbieten kann. Und letztendlich ist auch so, dass man die vorhandene Infrastruktur, also diese alten Eisenbahnhallen, die ja an sich schon frappant aussehen, ja auch wirtschaftlich nutzen muss. Also das wird sich sicherlich nicht mit durch diese Kunstangebote tragen. Aber man bringt einfach Leben hinein und das erhält einfach diese Infrastruktur auch dadurch, dass sie genutzt wird. Und vor allem, man bringt einem Klientel, also Bürgern, die kunstaffin sind, die zu diesen Ausstellungen gehen oder zu diesen Theateraufführungen, man bringt denen so nebenbei, ohne dass sie es vielleicht merken, die Schönheit des Ortes nahe, obwohl sie eigentlich zu Shakespeare gehen wollten.
Also der Shakespeare am Rande des Naturschutzgebietes ist praktisch eine Werbemaßnahme für den Naturschutz in der Stadt.
Genau, also da kann man ganz viel nehmen, da könnte man auch Goethe nehmen und viele andere. Also das heißt, wenn man die Gelegenheit hat, so ein Gebiet so zu vermitteln und zu transportieren, dann sollte man die unbedingt nutzen, einfach weil man neue Koalitionen für Natur in der Stadt damit schmieden kann. Und wenn ich nur mit meinen eigenen Akteursgruppen kommuniziere, dann entsteht nichts Neues. Durch diese Kommunikation mit den Künstlern, da entstehen auch neue Ideen, wie man Kunst oder wie man Natur vermitteln kann. Und das kann dem Naturschutz nur gut tun.
Wir hatten uns ja im Vorfeld schon kurz unterhalten und da hatten Sie einen ganz interessanten Satz gesagt, dass Naturschutz vor allem eine kulturelle Aufgabe auch ist.
Ja, ich bin der festen Meinung, also dass Naturschutz eine Kulturaufgabe ist und nicht im ersten Ansatz angewandte Biologie oder Ökologie. Warum ich so denke, ist ganz einfach. Wenn wir Natur schützen wollen als Menschen, dann steckt dahinter eine Wertsetzung. Also wir schützen Natur, weil wir sie für dessen Wert erachten. Und das heißt, diese Wertsetzung, die ist kulturell geprägt durch meinen kulturellen Hintergrund. Wenn man zum Beispiel sieht, wie in arabischen Völkern, welchen Wert dort Wasser hat, als kulturelle und auch als natürliche Ressource eben in diesen trockenen Ländern, da sieht man, dass Natur durchaus einen kulturellen Background oder auch einen historischen Background hat. Und auch alle Natur hierherin, die hat ihre eigene Geschichte. Das heißt, wenn hier einzelne Arten auftauchen, wie diese südfranzösische Höhlenspinne, das kann ich als Geschichte, als historische Geschichte erläutern. Ich kann es natürlich auch biologisch erläutern. Und so gibt es auch hier eine schöne Abfolge, wie die Bäume hier auftauchen, also Sukzession der Natur hier. Leider auch dann die Sukzession der Bäume und der Gehölze hinein in die Halbtrockenrasenrelikte. Das heißt, um die zu schützen, muss ich wieder pflegen. Das heißt, mit Schafen oder Mähgeräten versuchen, den Staudenaufwuchs zurückzudrängen.
Das ist halt dann doch der Unterschied zum Nationalpark. Ein auch Naturschutzgebiet in der Stadt ist immer vom Menschen nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch ganz wesentlich im heutigen Jetzt geprägt.
Ja, und ich glaube auch, dass sich ein Naturschutzgebiet in der Stadt, das wird immer Änderungen unterzogen sein. Das heißt, diesen Gedanken des dynamischen Naturschutzes, den glaube ich, muss man in der Stadt mit der Vielzahl von Einflüssen und auch Akteuren, die an so einem Standort ablaufen, noch viel stärker im Fokus haben, verglichen mit einem Leitbild des streng konservativen Naturschutzes.
Welche Rolle spielt denn der BUND hier in Berlin jetzt bei der Entstehung oder auch bei der weiteren Entwicklung und Betreuung, Bespielung des Geländes hier?
Also die Entwicklung des Geländes, die lief vor meiner Zeit beim BUND ab. Also ich kenne eine Reihe von Akteuren, die damals beteiligt waren an den Unterschutzstellungsprozessen. Da sind auch BUND-Akteure dabei. Die haben das damals aber in ihrer Funktion an wissenschaftlichen Instituten gemacht. Und im Augenblick ist es so, dass wir Führungsangebote hier über das Gelände anbieten. Da gibt es fixe Termine, aber man kann auch Sondertermine buchen für sich, ob das jetzt eine Firma ist oder eine Schule oder einfach eine Privatgruppe zum Geburtstag. Und wir haben zwei Angebote. Das eine ist ein rein ornithologisches Angebot und das zweite ist ein Angebot, wo es um die Landschaftsgeschichte und auch die Eisenbahngeschichte der Flächen hier geht. Und die werden beide gut angenommen.
Und wenn ich jetzt einen Besuch in Berlin plane, wo finde ich das Gelände und wo kriege ich auch noch mehr Informationen, vielleicht im Vorfeld darüber?
Also das Gelände ist sehr leicht zu finden. Das ist direkt am S-Bahnhof Ausgang Priesterweg mitten in der Stadt. Also da muss man wirklich nur 20 Meter laufen, da sieht man schon das Schild. Mehr Informationen zu dem Gebiet gibt's auf der Homepage der Grün Berlin GmbH zu diesem Park, wo man so die grundsätzlichen Informationen bekommt. Und man kann natürlich auch unabhängig vom BUND noch andere Umweltbildungsangebote, die hier zu diesem Park angeboten werden, nutzen. Da würde ich mich aber dann direkt mit der Parkverwaltung in Verbindung setzen.
Und man könnte natürlich auch beim BUND in Berlin, beim Landesverband einfach anrufen und sich da beraten lassen.
Genau, also da würden sie bei uns dann weiter vermittelt werden an die Leute, die hier die Führungen machen. Und ich glaube, da wird man immer einen Termin finden.
Herr Lohner, vielen Dank, ein wirklich beeindruckendes Gelände und ich kann nur jeder Kommune empfehlen, jeden Vertreter hier mal herzukommen, sich das anzuschauen, weil es macht einfach wirklich gute Laune und man wünscht sich noch viel mehr solche wilden Flächen in großen Städten.
Das hätte ich auch gerne.